Der Predigtext für heute stammt aus dem Lukas-Evangelium, dem 18. Kapitel. Da heißt es, da sagte Petrus zu Jesus, sieh doch, wir haben unseren Besitz zurückgelassen und sind dir gefolgt. Jesus antwortete seinen Jüngern, Amen, das sage ich euch. Jeder, der für das Reich Gottes etwas zurückgelassen hat, Haus, Ehefrau, Geschwister, Eltern oder Kinder, wird dafür ein Vielfaches neu bekommen. Schon jetzt in dieser Zeit und das ewige Leben dann, wenn Gottes Reich kommt. Oft gibt es ja die Kritik, dass Pfarrer und Pfarrerinnen vollkommen am Leben der Zuhörenden vorbeipredigen. Heute ist das meine Absicht. Denn genau darum geht es, glaube ich, in diesem Text. Denn der Text ist eigentlich gedacht für eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten, nämlich von Leuten, die für Gott alles aufgegeben haben, die ihren gesamten Besitz abgegeben haben, ihren Ehepartner verlassen haben, ihre Familie, also Eltern, Kinder, alles, ihre eigene Herkunftsfamilie, die das alles hinter sich gelassen haben. Ich vermute mal, dass das keiner von euch getan hat. Ich jedenfalls nicht. Ja, okay, ich bin schon bis nach Freiburg gezogen, aber das kann man jetzt nicht wirklich sagen, dass man da in die wilde Fremde zieht, oder? Ja, was machen wir jetzt, wenn dieser Predigtext ja gar nicht für uns gilt? Ich meine, da ich das als Pfarrer gewohnt bin, vorbeizupredigen, mache ich einfach mal weiter. Also, es geht um Menschen, die alles verlassen haben. Und das ist der Predigtext. Aber was könnte dieser Text dann uns heute sagen? Nun, manche sagen, wir neigen oft dazu, dass Texte, die für uns zu fordernd sind, dass wir die weichspülen. Und dass wir einfach zu viel an der Bibel heruminterpretieren, bis es dann so ist, dass es für uns bequem ist. Und wir sollten einfach viel weniger in der Bibel interpretieren und einfach mal so leben wie die ersten Christen. Nun, und hier steht ganz klar, sieh doch, wir haben unseren Besitz zurückgelassen und sind dir gefolgt. Petrus und die anderen Jünger haben alles zurückgelassen, um Jesus zu folgen. Sie waren bei Jesus, aber sonst hatten sie nur noch das, was sie halt mit sich herumtragen konnten. Das war nicht viel. Sind wir bereit, Jesus so zu folgen und alles aufzugeben, um bei ihm zu sein? Petrus und die anderen waren dazu bereit gewesen. Kein Wunder, dass bei ihnen nach Pfingsten so viel geschah, wo sie doch alles für Jesus aufgegeben hatten. Allerdings, warum mussten sie alles verlassen? Wieso sagte Jesus am See Genezareth zu Petrus, verlass deine Boote und folge mir nach? Wenn sie Jesus folgen wollten, mussten sie weg vom See, nämlich Jesus hinterher. Weil Jesus war jetzt gerade am See, aber ein paar Stunden später will er schon in, weiß nicht, irgend so einem kleinen Kaff sein oder auf einem Hügel, wo er predigen will. Und wenn sie Jesus hinterher folgen wollen, müssen sie hinter ihm hergehen. Das heißt, ihre Nachfolge, die Nachfolge von Petrus und den anderen Jüngern, war gebunden an die Örtlichkeit, in der Jesus gerade war. Und das ist ein grundlegender Unterschied zu unserem heutigen Leben. Wir können gar nicht mehr Jesus so nachfolgen, wie es Petrus und die Jünger getan haben. Vielleicht würden wir ja gerne, dass Jesus irgendwo rumläuft und wir wüssten, heute ist er in Gundelfingen und dann würden wir hier alle stehen und liegen lassen, nach Gundelfingen fahren und dann wissen wir, dass Jesus übermorgen in Köln ist und dann würden wir gucken, wie wir alle nach Köln kommen. So wie es manche Extremfans bei ihren Bands machen und bei einer Welttournee ihren Lieblingsbands von einer Gegend zur anderen hinterherreisen. Aber es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen unserer Lebenssituation und der Lebenssituation zur Zeit des Petrus. Da war Jesus an einem bestimmten Ort gebunden. Wir können zu Jesus überall beten. Und direkt mit ihm sprechen können wir nur über das Gebet und über ihn zu hören und zu hören, was er zu sagen hat, können wir zum Beispiel über die Bibel und die könnten wir auch überall eigentlich aufschlagen. Also jetzt gar nichts mehr verlassen? Einfach nur immer eine Bibel im Rucksack oder auf dem Handy haben und gut ist? Oder könnte man sich andere Settings vorstellen, wie man das trotzdem interpretieren könnte? Zum Beispiel könnte man so verlassen: Meine liebe Frau, Kinder, ich bin jetzt Christ, ich muss euch verlassen. Als Christ soll ich so leben, als wenn ich euch nicht hätte. Ich kenne euch nicht. Tschüss. Nun, es stimmt tatsächlich, dass Paulus im Korintherbrief sagt, dass es besser wäre, alleinstehend zu sein. Also Paulus sagt, es ist besser, ein Single zu sein. Allerdings sagt er das nicht, weil er das Alleinsein an sich gut findet und das in so wenig Beziehungen wie möglich zu leben, sondern er sagt es, weil er sagt, wenn es die Christenverfolgung gibt, dann werden die Menschen, die noch Menschen haben, an denen sie besonders hängen, wie zum Beispiel den Ehepartner oder die eigenen Kinder, die werden eine viel, viel größere seelische Not haben, vielleicht schwierige Entscheidungen zu treffen. Deswegen, sagt Paulus, wäre es besser für euch, wenn ihr so wie ich ungebunden wärt. Es gäbe vielleicht auch noch eine andere Sache. Zum Beispiel könnte man sagen, meine liebe Frau, meine Kinder, ich muss euch verlassen. Jedes Mal, wenn ich versuche, stille Zeit zu machen und in der Bibel zu lesen, platzt ihr rein mit irgendwelchem Kram oder so und ihr haltet mich davon ab, Christsein zu leben. Deswegen muss ich euch verlassen. Oder man könnte vielleicht auch sagen, meine liebe Frau, meine Kinder, ich muss euch verlassen. Ganz einfach deswegen, weil ich bin Christ und ihr seid unrein. Ihr seid Ungläubige und wir sollen nicht an einem Strang mit den Ungläubigen ziehen. Und ich meine, guckt euch das mal in letzter Zeit an. Ich wollte sonntagmorgens in die Kirche, ihr wolltet lieber in Ruhe frühstücken. Das geht doch gar nicht gut auf Dauer. Ich verlasse euch. Es gibt viele Settings, die wir uns vorstellen könnten, wie wir diesen Text auslegen. Meiner Meinung nach gibt es zwei Dinge, die in unserer heutigen Zeit wichtig sind, wie wir diesen Text überdenken können. Und der erste Gedankengang ist Prioritäten. Wir müssen nicht notwendigerweise unsere Lieben verlassen und unseren Besitz dalassen, wo er gerade ist, und wegziehen. Aber was wir machen müssen, ist, wir müssen unsere Prioritäten checken. Wir alle haben Dinge, die uns wichtig sind und Dinge, die uns unwichtig sind. Und wahrscheinlich sind wir uns bei vielen Dingen gar nicht so sehr bewusst, warum oder ob diese Dinge wichtig sind und die anderen Dinge unwichtig sind. Man kann es nur zum Beispiel daran erkennen, wofür man immer Geld hat. Also zum Beispiel bei schönem Wetter in der Stadt ein Eis essen, ey, immer Geld. Kein Problem irgendwie. Aber ey, 3 Euro für so ein Parkticket zahlen, das ärgert schon, ne? Weil wird man ja schon Eis für kriegen. Also, und das sind die harmlosen Dinge, ne? Aber überlegt mal selber in eurem Leben, es gibt Dinge, dafür habt ihr immer Geld. Und es gibt Dinge, da sagt ihr, ach Mensch, das wollte ich eigentlich diesen Monat machen, aber jetzt ist kein Geld mehr über, muss ich nächsten Monat machen. Das ist nicht einfach ein Schicksal, ein Zufall, sondern das ist eine ganz natürliche Folge der eurer Prioritäten. Das, wo am Ende des Monats kein Geld mehr für da ist, das sind die Sachen, die ihr für unwichtig normalerweise erachtet habt. Und das, wofür immer Geld ist, selbst wenn eigentlich kein Geld da ist, ich meine, eure Bank wird sich freuen, das sind die Sachen mit den hohen Prioritäten. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, darüber nachzudenken, wie sehen meine Prioritäten aus? Wo steht Gott in meinem Leben als Priorität? Wo mein Besitz? Wo steht meine Bequemlichkeit, meine Wünsche, meine Träume, meine Hobbys, meine Gewohnheiten? Also ich muss sagen, ich glaube, obwohl ich das nicht zugeben will, Gewohnheiten stehen bei mir relativ hoch im Kurs. Also früher fand ich Leute mit Gewohnheiten doof, aber ich muss mittlerweile sagen, Gewohnheit ist total gut, wenn man weiß, was man macht und wie man es macht. Und nicht mehr drüber nachdenken muss, sondern einfach macht, weil man das schon immer so macht, ist eine super Sache. Ist eine hohe Priorität. Was passiert, wenn ich in eine Situation komme, wo ich es anders machen soll? Das ist also der erste Gedanke, den wir mitnehmen können aus diesem Text. Als Parallele zu dem, wo Petrus sagt, wir haben alles verlassen. Zu überlegen, wie sehen meine Prioritäten aus? Gibt es Dinge, die ich eigentlich angesichts der Wichtigkeit Gottes weiter nach unten legen muss? Und gibt es Dinge, die Gott auf dem Herzen liegen, die ich eigentlich deutlich nach oben bringen muss? Von daher möchte ich euch das aufs Herz legen. Checkt eure Prioritäten. Vielleicht gibt es etwas, was man nach unten stufen sollte. Vielleicht gibt es etwas, was man vielleicht sogar besser loslassen sollte. Meine zweite Überlegung, was man bedenken sollte, wenn man diesen Text liest von Petrus, der sagt, wir haben alles verlassen. Heutzutage, für uns hier in Deutschland zumindest, habe ich das Gefühl, in die Fremde gehen geht kaum noch. Also wenn ich so die jungen Leute beobachte, also ein freiwilliges soziales Jahr, wenn du das nicht in Australien, Kathmandu oder sonst wo gemacht hast, dann bist du ja quasi schon zu Hause geblieben. Also wir leben in einer Welt, wo uns diese Welt offen steht und wir hier in Deutschland haben das Geld und wir reisen gerne und gucken uns überall die Welt an. Und ich bin mir sicher, ihr habt alle nicht nur im Schwarzwald Urlaub gemacht, sondern ihr wart auch alle schon mal irgendwo, irgendwann. Und habt das genossen, habt auch gesagt, das ist eine gute Sache, dass ich da irgendwie meinen Horizont erweitern kann. Und wenn man irgendwo anders ist, stellt man fest, vieles ist anders. Aber solange wir noch Netzempfang haben, fühlen wir uns noch zu Hause. Solange du immer noch online gehen kannst, ist alles okay. Ich meine, wenn du natürlich hier Richtung Au fährst, zwischen Au und Wittnau ist ein Funkloch. Das gibt einem schon so dieses hilflose Gefühl von, man ist gar nicht mehr verbunden. Aber überall gibt es Funkempfang und überall gibt es Cola. Also du musst nicht überlegen, was du trinkst. Du kannst eigentlich fast in selbst im entlegensten Ort dieser Welt Cola trinken. Ich meine, was braucht man mehr, um sich heimisch zu fühlen? Funkempfang und Cola. Ich glaube, wirklich in die Fremde gehen würde für uns bedeuten, wenn wir aus dem Denken für uns und was um uns herum kreist, wenn wir aus diesem Denken aussteigen und überlegen, was könnte für andere Menschen gut sein? Was ist der Wunsch, die Sehnsucht, das Bedürfnis von anderen Menschen? Also sozusagen von dem Anspruch, sich um uns zu kümmern, sich zu lösen und sich mal in andere hineinzuversetzen und zu überlegen, was würde diese Person sich jetzt wünschen? Ich stehe jetzt vor dieser Person, was wäre für diese Person gut? Ich glaube, für andere denken, das könnte eine Sache sein, wo wir sozusagen unser Zuhause verlassen und weitergehen und herausgehen. Und ich glaube, das brauchen wir unbedingt. Weil die Globalisierung, die wir haben, ist nicht ein Umarmen der ganzen Welt, sondern die ganze Welt zu benutzen, nicht der ganzen Welt zu dienen. Und wenn wir sehen, was in der Politik, und wir wollen ja nicht über Wahlen sprechen, sehen in vielen Ländern, kann man deutlich wahrnehmen, dass es immer öfter Leute gibt, die sagen, wir müssen endlich mal an uns denken. Aber ganz im Ernst, tun wir das nicht sowieso dauernd? Ist unsere Politik oder die Politik von ganz, ganz vielen Ländern sowieso nicht eigentlich schon immer darin ausgerichtet gewesen, an uns zu denken? Okay, jetzt komme ich zu dem zweiten Gedankenabschnitt. Der erste Gedankenabschnitt ging darum, was wir loslassen. So wie Petrus, der sagt, ich habe alles aufgegeben. Jetzt die Antwort von Jesus. Und ich glaube, diese Antwort ist deswegen sehr wichtig, weil loszulassen, aufzuhören, darüber nachzudenken, was brauche ich, was ist für mich gut und sozusagen zu überlegen, was ist für den anderen gut, das gibt mir ja so ein mulmiges Gefühl, ich könnte zu kurz kommen. Oder zumindest ich würde das denken. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig zu sehen, dass Jesus diese Frage von Petrus nicht abbatscht und sagt, hör mal, was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Ich sterbe hier am Kreuz für euch und du fragst, was haben wir davon? Sondern, dass Petrus diese Frage aufnimmt und ernst nimmt und sagt, ja, es ist nicht für umsonst, was ihr tut. Und deswegen ist es wichtig, auch sich damit zu beschäftigen. Petrus sagt, siehe, wir haben unseren ganzen Besitz zurückgelassen und sind dir gefolgt. Und Jesus antwortet, jeder, der für das Reich Gottes etwas zurückgelassen hat, Haus, Ehefrau, Geschwister, Eltern oder Kinder, wird dafür ein Vielfaches neu bekommen. Okay, ich habe in den Ferien meine Zeit genutzt, um Game of Thrones zu gucken. nochmal alle Folgen. Nachdem ich die 7. Staffel gesehen habe, habe ich gedacht, muss ich nochmal sehen, wie das alles angefangen hat. Deswegen hänge ich immer noch so gedanklich so ein bisschen in Game of Thrones. Ich wollte heute Morgen mein Schwert umschnallen, aber ich habe dann gedacht, lass es sein. Und da gibt es ja einen Spruch für die, die es wissen oder nicht wissen, von einer bestimmten adeligen, mächtigen und sehr reichen Familie, die sagen, die Lannisters begleichen ihre Schulden immer selbst. Und sie machen es immer. Wann immer sie dich um einen Gefallen bitten, du weißt, die Lannisters werden sich dafür bedanken. Und an der einen oder anderen Stelle in diesem Erzählstrang geschieht es tatsächlich, dass so ein Abkömmling der Lannister sich aus einer schwierigen Situation herausholen kann, weil er sagt, ich bin ein Lannister, hilf mir, du weißt, es wird nicht umsonst sein, weil die Lannisters begleichen immer ihre Schulden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das in der 8. Staffel ist, wenn die Drachen alles auffressen. Ob die Lannister dann aufgefressen werden oder vorher noch ihre Schulden bezahlen können, keine Ahnung. Aber Gott sagt, genauer gesagt, Jesus sagt, dass Gott seine Schulden begleicht. Und Gott wird nicht von irgendeinem Drachen aufgefressen. Während wir bei Game of Thrones noch nicht wissen, wie das Ende sein wird und ob die Lannisters am Ende wirklich die Zeit haben, wissen wir, dass das bei Gott ein anderes Setting ist. Und das ist meiner Meinung nach das, was Jesus an dieser Stelle sagt. Gott wird nicht irgendwie die ganze Sache so ausgehen lassen, dass du am Ende, wenn du beim jüngsten Gericht vor Gott stehst, sagst, ach Gott, übrigens, die 50 Cent, die ich dir geliehen hatte, wo sind die? Und Gott sagt, habe ich vergessen, ich war gerade klamm, die Leute geben so wenig Kollekte, da ist auch für Gott nicht mehr viel über. Nein, Gott wird seine Schulden bezahlen. Und wenn wir also etwas für Gott loslassen, aufgeben, dann wird Gott uns etwas geben. Und die Sache ist ja die, wenn du die Hände voll hast, dann sind die voll, dann kannst du ja nicht noch mehr reintun. Und das bedeutet, um sozusagen etwas von Gott zu bekommen, müssten wir in manchen Situationen auch unsere Hände erstmal leer machen, dass da überhaupt noch was Neues reinpasst. Wie können wir mit Gott etwas erleben, wenn wir eigentlich gar keine Zeit haben, mit Gott etwas zu erleben, weil wir schon so viele andere Sachen am Laufen haben? Von daher ist es ein wichtiger Zusammenhang. Gott bezahlt seine Schulden. Gott lässt niemanden sozusagen unausgezahlt zurück. Und das sind zwei Dinge, die zusammengehören, die ganz wichtig sind, dass wir loslassen und unsere Hände öffnen und Gott kann uns etwas geben. Und das Interessante ist auch, dass Jesus nicht einfach sagt, Herr, wisst ihr, der mal eins im Paradies, da wird es dir super gehen, dafür kannst du hier mal ein bisschen leiden. Sondern Jesus sagt ganz deutlich, in dieser Zeit, schon in dieser Zeit und im ewigen Leben. Das heißt, Jesus sagt schon, es gibt da mehr nach dem Tod. Aber er sagt ganz deutlich, du musst nicht sozusagen bis auf, dass du tot bist, warten, bis du siehst, dass Gott dir etwas gibt, sondern schon in diesem Leben. Das heißt also auch dieses Gefühl von so einem Angebot, was ich gar nicht einlösen kann, weil das ja erst nach dem Tod ist, was habe ich davon? Jeder kann was versprechen, was du nach dem Tod kriegst, löst Jesus sich auch und sagt, schon in diesem Leben wirst du etwas haben. Interessant finde ich auch, ganz kleiner Nebengedanke, Petrus sagt, wir haben unseren Besitz zurückgelassen. Und Jesus nimmt das ganz auf, kleines bisschen auf und sagt, ja, wer Haus verlassen hat. Und dann erzählt er aber viel mehr Ehefrau, Geschwister, Eltern und Kinder. Das heißt, während Petrus als Vorlage gibt, ey, wir haben unseren Besitz zurückgelassen, argumentiert Jesus viel, viel stärker in Richtung der menschlichen Beziehungen. Und auch in dem, was es wiedergibt, redet Jesus nicht doll von all den Reichtümern und Schätzen, die wir als Christen bekommen, sondern er redet auch dort viel, viel stärker von den menschlichen Beziehungen. Da können wir schon sehen, dass Jesus selber in dem Zurückzahlen, die Währung, mit der er zurückzahlt, unter Umständen nicht eine Währung ist, die in harten Euros und weichen Dollars ausgezahlt wird, sondern dass es eine Sache ist, die viel mehr mit Beziehungen zu tun hat. Das ist eigentlich die Grundwurzel des Glaubens. Das Vertrauen loszulassen und Gott etwas abzugeben, damit Gott hernach etwas mir geben kann. Die Reihenfolge ist der Punkt des Vertrauens. Nicht erst von Gott etwas zu kriegen und dann was abgeben, das ist nicht Vertrauen, das ist ein misstrauischer Deal. Sondern erst etwas loszulassen und Gott zu geben und dann darauf zu vertrauen, dass Gott mich nicht im Stich lässt. Okay, das war meine Predigt. Ich hoffe, es ist nicht vollkommen an euch vorbeigegangen, auch wenn ihr nicht alles und jeden verlassen habt. Und wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, Gott zu loben und ihn anzubeten. Und das Musikteam hat einige Lieder vorbereitet und ich möchte euch einfach einladen, euch auf die Lieder und auf die Texte zu konzentrieren. Und ich weiß nicht, vielleicht wäre es gut, wenn wir bei dem ersten Lied einfach mal alle aufstehen und das erste Lied im Stehen singen, wenn ihr könnt. Also falls ihr nicht Rücken habt oder Schlimmeres oder so. Genau. Und dann achtet nicht auf die anderen, sondern konzentriert euch auf Gott. Und wenn ihr sagt, boah, ey, so lange stehen kann ich nicht, dann setzt euch einfach wieder.